Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Auch von meiner Seite wünsche ich euch einen ganz schönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid hier in den Gottesdienst gekommen und habt Erwartung, dass der Herr zu euch redet durch sein Wort. Und ey, ich freue mich, das Wort Gottes mit euch heute auszulegen. Und ich bin mir ganz sicher, dass Gott für dich was vorbereitet hat. Du darfst auch mitschreiben, wenn du so jemand bist, der gern schreibt. Weil wer schreibt, der bleibt. Und ich glaube, bei dem Thema ist es eine gute Sache. Wir sind gerade in der Predigtserie Mehr wie Jesus und wir beschäftigen uns damit, wie wir ein Leben führen können, welches ähnlicher wird, ja, wo wir Jesus ähnlicher werden und dadurch das Reich Gottes, seine Prinzipien, seine Gedanken mehr und mehr sichtbar machen können hier auf dieser Welt, weil die Welt lebt konträr zu Gottes Werten, zu Gottes Maßstäben. Und ja, unsere Aufgabe als Christen besteht nicht darin, Menschen zu verurteilen oder Menschen zu richten aufgrund dessen, wie sie leben, sondern sie so zu lieben, wie Jesus sie geliebt hat. Und ich glaube, an dem Punkt kommen wir menschlich gesehen oft an unsere Grenzen, weil wir Menschen nicht kontrollieren können, ja, weil Menschen sich verändern. Und weil es einfach herausfordernd ist, Menschen so zu lieben, wie Jesus sie geliebt hat. Ja, es wird eine Geschichte erzählt von zwei Landwirten und ihre Geschäfte lagen gegenüber und beiden hegten eine erbitterte Rivalität. Eines Tages kam ein Engel zu einem Landbesitzer, zu einem Landwirt und sagte, der Herr hat mich gesandt, um dir zu sagen, dass du einen Wunsch frei hast. Aber was du wissen musst, ist, dass dein Rivale, dein Feind, das Doppelte bekommt. Und der Landbesitzer, er dachte ein paar Augenblicke nach und sagte schließlich, ich möchte auf einem Auge blind werden. Und ich denke, so diese Geschichte ist als Witz gedacht, aber zeigt einen realistischen Kern irgendwie auf. Ja, das allerletzte, was wir unserem Feind, was wir unserem Rivalen erwünschen, ist Erfolg. Ja, wir sind sogar bereit, selbst auf ein Auge zu verzichten. Hauptsache, der andere ist auf beiden blind. Ja, Hauptsache, der andere hat weniger Erfolg als wir. Hauptsache, wir stehen irgendwie ein Stück weit besser da. Und ich finde, ja, diese Geschichte, Anekdote ist als Witz gedacht, aber zeigt einen realistischen Kern von uns Menschen auf. Und wir wollen heute in die Bibel gehen und wir wollen uns heute ethisch gesehen einer der schwersten Texte im Neuen Testament anschauen. Weil die Forderungen, die mit diesem Text einhergehen, uns enorm an unsere menschlichen Grenzen bringen. Und zwar heute geht's um Feindesliebe. Okay, es geht nicht um, da geht's nicht um die Chipspackung abends vorm Bett oder die neue Stromrechnung oder der Nachbar, der immer abends reinspannt ins Wohnzimmer, sondern um Menschen, die dir wirklich Böses antun, die Böses gegen dich hegen. Und wir wollen da gleich in den Bibeltext reinschauen. Ich werde ein bisschen heute immer zwischen Matthäus und Lukas hin und her gehen. Und da starten wir mit den Worten von Jesus. Und zwar, Jesus sagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Jesus, dieser Text ist nicht nur an die Jünger von Jesus adressiert, sondern er ist adressiert an ganz viele Menschen, die rund um den See Genezareth lebten und arbeiteten. Ja, es waren ganz normale Menschen, die hungrig waren nach geistlicher Nahrung, die eine gewisse Erwartung hatten an den Messias, der da kommen wird. Und ihre Vorstellung war die, dass der Messias, er wird kommen und er wird die Römer, ja, die Feinde, die gerade das Land Israels besetzen, er wird sie platt machen, er wird sie aus dem Land vertreiben. Und jetzt kommt da Jesus, ja, der so ein bisschen in das Bild auch von dem Messias reinpasste und sagt folgende Worte, liebt eure Feinde. Liebt eure Feinde. Und die Leute dachten wahrscheinlich an die Römer und so weiter. Und ich glaube, das Hauptproblem von den Juden oder auch von den Zuhörern, von den Menschen, die ja Jesus zuhörten, war, dass viele das Gesetz von Mose nicht richtig verstanden und das Gesetz auch ein Stück weit äußerlich bewertet hatten. Okay, sie verstanden zum Beispiel, wenn du jemand getötet hast im physischen Akt, dann bist du ein Mörder. Oder wenn du die Ehe physisch brichst, dann bist du ein Ehebrecher. Aber Jesus sagt, nein, nicht erst wenn du die Dinge physisch tust, also zu töten und die Ehe zu brechen, dann bist du das und das, sondern Jesus sagt, hey, wenn du in deinem Herzen schon Lust hast auf jemand anderen und diese Gedanken schwingen lässt und oder auf der anderen Seite ja böse Gedanken über jemanden hast, dann tust du quasi schon die Ehe brechen oder auch töten. Okay, das heißt, sie hatten noch nicht so ein wirkliches Verständnis von dem Gesetz Mose. Und wenn du jetzt als Prediger jahrelang so die Bibel predigst, die Texte der Bibel versuchst auszulegen und zu verstehen, dann ist es manchmal sehr schwer und herausfordernd, Texte zu verstehen und auch einzuordnen. Okay, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Aber manchmal besteht die Herausforderung und die Schwierigkeit darin, einen Text, den man perfekt versteht, zu leben. Und genau das ist dieser Text. Wir verstehen ihn alle perfekt, liebt eure Feinde. Ja, wir verstehen ihn perfekt von unserer Logik, von unserem Verstand, aber das dann zu leben, ist enorm herausfordernd. Und genau das ist hier der Fall. Ja, in den Synagogen der damaligen Zeit lehrten Rabbiner nämlich Folgendes. Und zwar, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Mitmenschen lieben und du sollst deinen Feind hassen. Und so, dieser erste Teil des Verses, ja, der steht auch in der Bibel. Ja, der kommt aus 3. Mose 19, Vers 18. Da wird das Volk Gottes quasi verpflichtet, die Menschen um sie herum zu lieben, auch wenn die von einem anderen Volk, aus einem anderen Stamm kommen. Aber was machten die jüdischen Lehrer zu der Zeit Jesu? Sie fügten was hinzu. Und es ist wichtig, was aber eigentlich gar nicht so in der Bibel stand. Und zwar, in 3. Mose steht, du sollst deine Menschen lieben. Ja? Aber was nicht steht, ist, du sollst deine Feinde hassen. Ja, das haben die jüdischen Rabbiner haben das hinzugefügt. Das heißt, Gott hat in seinem Gesetz nie gesagt, wie es hier steht, du sollst deine Feinde hassen. Okay, und wie antwortet Jesus darauf? Er sagt, ich aber sage euch, okay, ich will euch was beibringen, ich will euch was klar machen, die ihr vielleicht ein falsches Verständnis auch vom Gesetz habt, das Gesetz Mose nicht richtig auslegen könnt, okay? Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Also Jesus stellt sich hier höher als die Schriftgelehrten und Rabbiner und betet für die, die euch verfolgen. Und wer sind jetzt konkret die Feinde von, ja, wer sind jetzt konkret diese Feinde, unsere Feinde? Und wenn wir die Bibel anschauen, dann bezieht sich Jesus später im Lukas-Evangelium im Kapitel 10 auf das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, welcher, was wir wissen müssen, in der damaligen Zeit aufgrund seiner Rasse und aufgrund seinem kulturellen Hintergrund enorm von den Juden verhasst war. Und genau dieser barmherzige Samariter, er zeigt den Frommen, dem Levit und dem Juden und dem Levit und dem Priester, wie es aussieht, den Nächsten und aber auch vielleicht den Feind zu lieben. Und in dem Gleichnis geht's nicht um eine religiöse Ersthilfe irgendwie, ja, dass da jemand irgendwie am Straßenrand liegt und man hilft kurz und man gibt dem Person kurz einen Verband und lässt ihn liegen, sondern es geht um viel, viel mehr. Ja, wir sehen, der barmherzige Samariter, er brachte diesen Menschen noch in eine Herberge und kümmerte sich weiter und er zeigte Liebe, die, ja, weit mehr ist, als man hätte von ihm quasi erwartet, aufgrund dessen, dass er auch ja verhasst war und nicht geliebt war. Und dieses Gleichnis wird eingeleitet in Lukas 10 mit der Frage, wer ist mein Nächster? Und Jesus hat ein Ziel, er möchte den Gesetzeslehrern der damaligen Zeit eine Sache klar machen, und zwar der Nächste, also die Nächstenliebe, der Nächste ist nicht nur der fromme Freund, der mich auch mag, der mich auch lieb hat, sondern der Nächste, es ist auch der Feind. Es ist auch der mir gegenüber nicht gut anzusprechen ist. Ja, der Feind, ja, die Person, die schlecht über mich redet, die Person, die schlecht über mich denkt, die Person, die mich unterdrückt, ja, die mir das Leben zur Qual macht, die Person, die mich mit ihren Worten lähmt, ja, wo ich vor der Begegnung mit dieser Person Angst habe, das ist der Feind. Und dieser Feind, er soll geliebt werden. Was ich mir dachte ist, kann es aber auch auf der anderen Seite sein, dass du der Feind von jemand anderem bist. Schon mal überlegt, dass du der Feind von jemand anderem bist. Kann es sein, dass du andere Menschen über andere Menschen schlecht reden tust? Kann es sein, dass du bewusst andere Menschen schlecht behandelst? Ist es nicht fair zu sagen, dass auch du der Feind von jemand anderem sein kannst? Und ich finde es total bemerkenswert. Und oft, sind wir ja mal ehrlich, wir versuchen ja oft zu sagen, ja, ich habe keine Feinde. Ja, du, ich bin Diplomatiker, ja. Wobei auch die haben Feinde, ja. Aber ich habe keinen Feind. Und oft tun wir so, als ob wir keine Feinde haben. Aber Jesus spricht hier über eine Realität. Er sagt, du sollst deine Feinde lieben. Und umso länger wir leben, umso mehr merken wir, es gibt Menschen, die auch mit uns befeindet sind. Und Jesus sagt, hört auf zu tun, als ob ihr keine Feinde habt, sondern fangt an, sie aktiv zu lieben. Die Frage ist jetzt die, wie liebe ich meine Feinde? Und jetzt switchen wir mal von Matthäus in die Bergpredigt von Lukas. Und da heißt es, aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich euch, liebt eure Feinde. Und dann tut denen Gutes, die euch hassen. Okay, hier müssen wir was tun. Segnet, die euch verfluchen, betet, für die euch Böses tun. Er sagt, tut Gutes, die euch hassen. Also es geht nicht einfach nur darum, meinen Feind zu akzeptieren. Okay, ich weiß, ich habe einen Feind und ich akzeptiere ihn und ich toleriere ihn und sage, jo, ich habe einen Feind, aber alles ist gut. Sondern, ja, hier heißt, tut denen Gutes, die euch hassen. Jetzt erst recht, hey, ich will dem, der mich hasst, Gutes tun. Jetzt erst recht, wenn jemand über mich lästert, wenn jemand schlecht über mich redet, was tue ich? Ich rede gut über die Person. Jetzt erst recht, wenn mich jemand bloßstellt, will ich trotzdem die Person annehmen und akzeptieren und nicht schlecht über sie denken. Jetzt erst recht, wenn mich mein Partner zutiefst verletzt, ich mich einsam fühle, werde ich ihn nicht ignorieren und ich werde nicht nachtragend sein und ich werde ihm was Gutes tun. Oh, da läuft es uns kalt den Rücken runter, weil es enorm herausfordernd, was wir hier lesen. Ja, und dann segnet die, die euch verfluchen. Also sprecht Gutes aus über die Menschen, die schlecht über eurem Rücken reden. Ja, wer von euch findet es schmerzhaft, wenn Menschen über einen schlecht reden? So, Leute gehen wahrscheinlich nach Hause, hey, die Predigt und so. Boah, das war heute nicht so. Ja, sowas tut weh, ja. Aber da muss ich sagen, Jesus, ich segne diese Person. Ja, ich spreche Gutes über die Person aus. Ja, aber du kannst auch übertragen in deinen Kontext, in dem du drin bist, wo Menschen irgendwie ja deine Leistung auf der Arbeit irgendwie kritisieren und du sagst, hey, aber ich gebe doch alles. Und du sagst, aber Gott, hey, ich will trotzdem diese Person segnen, weil vielleicht hat die Person, die mich gerade verflucht, irgendwie einen schlechten Tag oder ihr geht's auch nicht gut, weil sie gerade durch Probleme im Leben geht. Und da einfach das Biblische anzuwenden, zu sagen, hey, ich spreche das Gute aus, ich sehe die Person mit den Augen Gottes. Und dann das Dritte ist, zu beten für die Menschen, die uns Böses tun. Und was ich so faszinierend und gleichzeitig auch herausfordernd finde, ist, dass Jesus kein Wort über unser Gefühl verliert. Kein einziges Wort. In unserer Gesellschaft sind wir sehr stark gefühlsbetont. Wir lieben den Worship oder die Gefühle, die kommen, wenn wir singen, im Lobpreis sind und uns ausstrecken. Und wir lieben das Gefühl. Und wir betrachten Liebe in den meisten Fällen als Gefühl. Aber wenn es um biblische Liebe geht, dann ist es eine Entscheidung, die wir treffen. Es ist eine aktive Entscheidung, weil wir wissen, okay, das Wort Gottes sagt das und das. Und aufgrund von dem Wort Gottes möchte ich handeln, weil ich glaube, dahinter ist Wahrheit und dahinter steckt ein Prinzip. Und in diesem Prozess, wo wir aktiv lieben, wo wir das tun, wo wir uns dafür entscheiden, auch wenn wir es nicht fühlen, erleben wir, wie Gott unser Herz in Bezug auf andere Personen verändert. Das heißt, es geht nicht um eine Liebe, die an irgendwelche menschlichen Bedingungen geknüpft sind oder Sympathien, sondern es geht um eine Liebe, die ich treffe, weil ich weiß, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Ich habe von der Gebetschallenge gehört, die 30 Tage lang geht und die beinhaltet letztendlich, dass du 30 Tage für jemanden betest, den du hast, den du verfluchst, der dich richtig nervt. Und du sagst, ich werde jeden Tag für diese Person beten. Aber jetzt nicht so Gebete aus dem Psalmen, wo es da heißt, und der Herr schlägt die Zähne von meinen Feinden raus, sondern ehrliche, authentische Gebete, wo du dich verpflichtest, 30 Tage zu beten und zu sagen, Gott, diese Person, die geht mir richtig an Leim. Und irgendwie, ich hasse sie, aber ich bete. Und dann, dass du schaust, nach diesen 30 Tagen, was in deinem Herzen passiert ist. Weil ich glaube zutiefst, wenn du Liebe praktizierst, wirst du auch merken, dass Gefühle folgen. Ich glaube, Gefühle folgen ganz oft unseren Aktionen. Ich habe das in meinem Leben erlebt. Ich hatte so eine Beziehung, wo ich einen Menschen wirklich gehasst habe, von ganzem Herzen, innerlich verflucht habe. Und ich heimgekommen bin und es war enorm herausfordernd. Und ich weiß noch damals in meiner Jugendzeit, wo ich dann gesagt habe, okay Gott, ja, ich erlebe gerade eine richtige Feindschaft, aber ich will Liebe zurückgeben. Ich will Liebe zurückgeben mit Taten der Liebe. Und ich bin so dankbar, heute ist es kein Feind, sondern ein Freund. Gott, er kann aus Feinden Freunde machen durch Taten der Liebe. Das ist eine Realität. Problem ist nur oft das, dass wir uns in der Opfermentalität sehen und auch feststecken. Ja, und vielleicht sind wir auch wirklich Opfer. Und wir hätten das Recht auf Rache, wir hätten das Recht auf Vergeltung, wir haben das Recht, uns missbraucht zu fühlen, unfair behandelt zu fühlen. Und vielleicht sind es wir auch. Aber die Wahrheit ist die, Jesus möchte ja nicht, dass du da drin stecken bleibst, sondern Jesus, er hat für dich einen Weg, wie du da rauskommst und wie aus Feinden Freunde werden können. Und das Potenzial ist da. Natürlich geschieht es nicht immer, aber das Potenzial ist da. Hey, Menschen wie Mahatma Gandhi, Mutter Teresa, Corrie ten Boom, es sind Menschen, die in die Geschichte eingegangen sind und von denen wir oft hören. Warum? Weil sie genau nach diesem göttlichen Prinzip gelebt haben. Und weil sie erlebt haben, dass Gott sich dazu gestellt hat. Und ihre Entscheidung zu lieben, war nicht immer einfach. Es hing ganz viel mit auch Schmerz zusammen. Und Paulus drückt es nochmal so gut aus in Römer 12. Ja, also hier steht Römer 15, aber es ist Römer 12. Und da heißt, vergeltet niemand Bösen mit Bösen, sondern seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Und jetzt stellt euch das auch mal vor im Gemeindekontext. Wenn wir davon ausgehen, ja, dass der andere es gut meint mit uns und wir vergelten nicht das Böse, ja zum Beispiel die Jugend hat mal irgendwie nicht aufgeräumt oder so, ja, und die böse Jugend und sagen dann, okay, hey, Taten der Liebe, Schrubber und wir helfen mit. Versteht ihr, was ich meine? Hey, wie würde sich die Kirche verändern? Gleichzeitig muss die Jugend natürlich auch was tun, ja, die kann sich auch nicht verhalten im Gottesdienst, wie Samstagabends im Gottesdienst, okay? Da muss es sich auch besser verhalten. Aber, hey, wie wäre es, wenn wir genau das leben? Und da heißt, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Okay, möglich. Das heißt, es geht nicht immer. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, barmherziger Samariter, so gib ihm zu essen, dürste ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Was für ein schönes und gleichzeitig herausforderndes göttliches Prinzip. Und dieses Prinzip ist so viel besser, als einfach nur keine Vergeltung zu üben. Keine Vergeltung zu üben ist was Gutes. Ja, im Sinne von, jemand tut mir was Böses und ich sage, ja, ist okay, ich stecke zurück, alles ist gut. Aber das Prinzip von Jesus geht ja noch weiter. Ja, Jesus sagt nicht, vergelte dich nicht. Jesus sagt aktiv, lieb die Person, die dir Böses getan hat. Jesus sagt im Grunde, du hast eine schlechte Beziehung. Und mach sie durch Liebe besser. Du hast einen Feind und mach sie durch Liebe besser. Und darin ist das mögliche Potenzial, dass wir Feinde durch Liebe zerstören. Wer von euch will Feinde zerstören? Gibt es hier Leute, ihr sagt, ihr wollt, Halleluja, ihr wollt Feinde zerstören. Es ist, was Jesus sagt. Es ist, ich lege nur die Bibel aus. Okay, ihr merkt, es ist ziemlich herausfordernd, aber es ist, was Jesus sagt. Und was wichtig ist in dem Zusammenhang zu verstehen, in Lukas 6, Vers 27, das sind Verse, die adressiert sind an das persönliche Leben der Jünger. Okay, Menschen, die Jesus nachfolgen, sie sind nicht adressiert, weil Jesus irgendwie ein politisches Programm, eine politische Parole irgendwie weitergeben wollte, im Sinne von Frieden schaffen ohne Waffen, laufen ja auch die Leute auf den Straßen rum mit diesen Schildern und so. Ja, und es klingt so ein Stück weit irgendwie nach Bergpredigt, aber darum geht es nicht. Jesus redet hier nicht zu Nationen und Staaten. Er sagt nicht, hey, ihr braucht keine Bundeswehr mehr. Ja, stampft euer Verteidigungssenat ein, nimmt den Polizisten die Waffe weg, Verbrecherjagd nur noch mit Kissenschlacht und ladet die IS-Terroristen auf ein Käffchen ein und sagt denen, Jesus liebt euch. Jesus sagt auch nicht den römischen Soldaten, Army, go home. Ja? So, das war nicht das Ziel von Jesus, okay, mit der Bergpredigt. Das ist wichtig zu verstehen, weil wir leben hier auf dieser Erde. Wir leben auf dieser Erde und diese Erde ist eine gefallene eine Schöpfung und hier herrscht Gewalt und all das. Und der Punkt ist der, Gewalt kann nur mitunter von Gewalt gestoppt werden. Aus Liebe zu den Mitmenschen und zum Nächsten. Ja, wenn du siehst, dass dein Kind verprügelt wird auf der Straße, gehst du dann hin und sagst, ja, stehst daneben und betest? So, Herr, tu was? Nein, du wirst vielleicht sogar gewalttätig werden oder rufst die Polizei an oder was auch immer. Aber du tust dagegen was, ja? In der Bergpredigt geht es nicht um Politik, sondern es geht um den einzelnen Gläubigen, der Jesus nachfolgen möchte. Warum soll ich jetzt meinen Feind lieben? Was habe ich davon? Ich meine, im Endeffekt, du weißt selber, du trägst natürlich mit dir Bitterkeit rum. Ja, aber wir wollen mal die Bibel anschauen, was Jesus dann weiter sagt. Er sagt, damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Also wir sehen, diese Feindesliebe kennzeichnet Kinder Gottes. Das ist ein besonderes Kennzeichen. Wenn Kinder Gottes ihre Feinde lieben. Wenn wir so leben, dann widerspiegeln wir die Liebe Gottes auf dieser Erde zu den Menschen. Weil Gott hat uns geliebt, Römer 5, als wir noch seine Feinde waren. Jesus starb am Kreuz für alle Menschen. Für den Mörder, für den Ehebrecher, für den Alkoholabhängigen, für den Obdachlosen, für den Atheisten, für den Rebell, für den Lügner. Jesus starb nicht nur für uns Frommen, ihr lieben Frommen. Sondern Jesus, er starb für alle Menschen. Und am Kreuz sehen wir die Champions League der Liebe. Liebe, die sich hingibt und die bis in den Tod liebt. Jesus liebt dich. Ich weiß nicht, wer du bist, woher du gekommen bist, was du getan hast, wo du gerade im Leben drin steckst. Aber die Wahrheit ist die, Gott, er liebt dich. Gott liebt dich bedingungslos. Ganz egal, was deine Vergangenheit war, ganz egal, was du getan hast, ganz egal, wie du dich fühlst, ganz egal, Jesus, er liebt dich. Und er starb am Kreuz für dich, auch wenn du im Moment vielleicht ein Feind Gottes bist, weg von Gott bist, er liebt dich. Und es ist so stark und ich bin Jesus dankbar. Und dann geht Jesus weiter und er sagt, denn er lässt seine Sonne, also seine Sonne, ist nicht unsere Sonne, über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Hey, wie stark ist das? Jesus sagt, ich will auch dem, der Böses tut. Okay, denk mal an die Leute, die du kennst, die Böses tun. Ja, Jesus sagt, ich will auch dem, der Böses tut, auch ihm will ich die Möglichkeit geben, Gnade zu erleben. Auch ihm möchte ich die Möglichkeit geben, dass er meine Liebe erleben kann. Weil meine Liebe macht den Unterschied. Ja, da ist der gute Landbesitzer und da ist der schlechte Landbesitzer. Aber was tut Gott? Er lässt die Sonne aufgehen über dem Gerechten und dem Ungerechten. Weil Gottes Güte ist für alle Menschen da. Gottes Abhängigkeit ist für alle Menschen da. Und Gott ruft alle Menschen, ganz egal was sie getan haben, zu ihm und an sein Herz. Und das finde ich so stark. Und ich bin Jesus dafür so dankbar. Dann geht er weiter, in 46 heißt, wenn ihr jetzt nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar die Leute wie die Zolleinnehmer? Spannend. Gott erwartet von seinen Leuten mehr als von nichtgläubigen Menschen. Das heißt, Gott erwartet von dir, der du gläubig bist, mehr als von jemandem, der nicht gläubig ist. Und oft ist doch der Punkt der, dass wir oft von Nichtchristen erwarten, dass sie sich verhalten sollten wie Christen. Und wir haben so einen krassen Maßstab an Menschen, die Jesus nicht kennen. Und nach diesem Maßstab beurteilen wir die Menschen. Aber was Jesus sagt ist, erwartet von uns mehr als von denen, die nicht zu ihm gehören. Und Jesus bezieht sich hier in diesem Text auf die Zolleinnehmer. Ja, die Zolleinnehmer waren Beispiel dafür, wie ein Sünder war und gelebt hat. Ja, in den Tagen von Jesus waren Zolleinnehmer, es waren geldgierige Diebe, die den Leuten das Geld aus der Tasche genommen haben. Und Jesus bezieht sich auf diese Leute. Und er sagt, hey, es ist total leicht, deine Community. Es ist total leicht, deine Leute zu lieben und andere zu hassen und zu ignorieren. Das macht jeder. Es ist etwas Normales. Jesus ruft aber seine Jünger zu mehr als normal. Jesus ruft uns zu mehr als normal. Ja, da heißt in Vers 47, wenn wir jetzt weitergehen. Und wenn ihr nun zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Und wir sehen, von den Jüngern wird mehr erwartet. Warum wird von den Jüngern ethisch gesehen ein höherer moralischer Maßstab erwartet? Weil Jünger Jesu von sich etwas behaupten zu haben, was andere nicht haben. Jünger Jesu behaupten, sie wurden erneuert von innen heraus. Sie haben Buße getan. Neue Gedanken. Sie wurden erlöst. Das behaupten Jünger Jesu. Und andere haben das nicht. Und es ist ja auch die Wahrheit. Nachfolger von Jesus, sie wurden durch den Heiligen Geist erneuert. Jesus kam in ihr Leben. Jesus hat sie verändert. Ja, die Kraft des Heiligen Geistes lebt in sie. Und sie wissen, hey, mit Jesus haben sie eine Zukunft. Und das ist auch so. Gott hat in uns etwas hineingelegt. Wir haben sein Wort. Und Menschen, die nicht gläubig sind, haben Gottes Wort nicht. Und wir haben seine Kraft, wenn wir ihn angenommen haben in unserem Leben. Und dann beendet Jesus hier diesen Abschnitt der Textpassage. Ja, das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und er beendet sie wie folgt. So, jetzt kommt der Gipfel, okay, der ganzen Kette, die wir gerade durchgenommen haben. Und er sagt, ihr aber sollt vollkommen sein. Starker Maßstab, der hier von Jesus gefordert wird, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also wir merken, dieses Statement ist enorm herausfordernd, dass Jesus hier am Ende dieses Textabschnittes macht. Er sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das heißt, ich weiß nicht, stell dir mal vor, da ist jemand, der nie schlecht denkt, der nie schlecht redet, der nie schlecht handelt, der nie hintenrum irgendwas Schlechtes tut, der sich immer an das gesamte Gesetz hält. Das wäre schön, oder? Aber wenn wir ehrlich sind, keiner in diesem Raum ist vollkommen. Kein einziger ist vollkommen. Wir alle haben Fehler. Wir alle haben auch Schuld, die wir ein Stück weit mit uns rumtragen. Und was ich aber so stark finde, und hier möchte ich dich ermutigen, im Griechischen, da steht hier eine Zukunftsform. Da heißt, ihr werdet vollkommen sein. Ihr werdet vollkommen sein. Ihr seid jetzt noch nicht vollkommen. Ich bin jetzt noch nicht vollkommen. Du bist jetzt noch nicht vollkommen. Aber ihr werdet im Prozess, wenn ihr das lebt, was ich sag, in diesem Prozess werdet ihr mehr und mehr in dieses Bild verwandelt. Ihr werdet mir, Jesus, immer ähnlicher werden. Und wir sehen hier, hier ist ein Zuspruch und aber auch gleichzeitig ein Anspruch da irgendwo von Jesus. Das herrscht beides gleichzeitig. Aber das Gute ist, Gott gibt uns und dann fordert er. Das ist die Reihenfolge. Gott gibt uns seine Güte, Gott gibt uns seine Gnade, Gott gibt uns seine Barmherzigkeit, Gott gibt uns seine Liebe und aus dieser Liebe heraus können wir lieben. Und hier ist es nicht mehr, hier sind wir nicht mehr auf dem Menschlichen, sondern hier sind wir auf dem Übernatürlichen. Auf dem, wo jeder dann sagt, wow, die ganze Weltreligion, nirgendwo gibt es diesen Vers, liebt eure Feinde. Nirgendwo. Keine Weltreligion. Jesus hat was Revolutionäres gesagt und nicht nur gesagt, Jesus hat was Revolutionäres vorgelebt. Und seine Jünger haben es ihm nachgelebt. Und dadurch sieht man dieses Kennzeichen, wer ein Kind Gottes ist und wer nicht. Ich habe eine Geschichte gehört und die hat mich total bewegt. Ich war auf den Neupastorentagen und da kommen viele Pastoren auf einen Haufen. Und wir ermutigen uns und wir haben einfach eine gute Zeit zusammen. Und da war ein Pastor und er hat erzählt in seiner Predigt, wie er in der Gemeinde ist, heute immer noch 30 Jahre. Und jetzt während Corona hat sich es angefangen zu spalten, weil einer seiner Ältesten sich quasi gegen ihn aufgehegt hat und versucht hat, ihn die Macht zu nehmen. Und dieser Pastor war schon immer in dieser Gemeinde und hat sich gesagt, hey, Gott, ich will am liebsten gehen. Es tut so weh, es schmerzt so sehr, versucht gerade die ganzen Leute zu boykottieren, um dann gegen mich, ja, um mich quasi als Pastor wegzubringen und so. Und Gott hat zu ihm gesprochen, Gott hat zu ihm gesagt, hey, lieb diesen Ältesten. Und nicht nur lieb ihn, tu ihm Gutes. Und er dachte sich so, boah, herausfordernd. Und er hat angefangen, das zu tun. Immer wieder. Und es kam nichts zurück. Gute Dinge getan. Es kam nichts zurück. Und es ging so weit, dass der Pastor, sie hatten eine Gebetsversammlung einberufen und dieser Älteste war auch da mit seinem Team, die er boykottiert hat, irgendwo auf seine Seite gewonnen hat. Und dieser Pastor hat gesagt, wenn sich in dieser Woche nichts verändert, dann werde ich aufhören. Gott, dann werde ich gehen. Gott, du musst ein Wunder tun. Ich habe nach deinem Wort gehandelt, danach gelebt, Gutes getan, bin gesegnet trotzdem. Und dann während der Gebetsveranstaltung kommt dieser Älteste vor ihn und sie haben beide geweint, sie haben sich versöhnt und sie gehen jetzt in eine wunderbare Zukunft. Hey, es ist die Kraft der Liebe. Ihr Lieben, die Kraft der Liebe kann Feinde zerstören. Und Jesus hat es uns vorgelebt, seine wunderbare Liebe macht aus Feinden Freunde. Wir alle waren Feinde Gottes, aber seine Liebe ist so unbegreiflich, dass wir sagen, Jesus, wow, hey, mit dir will ich befreundet sein. Deine Liebe ist so groß, so viel größer als unsere Gefühle. Und diese Liebe ist sichtbar geworden am Kreuz von Golgatha. Hey, für dich, auch wenn du gerade im Moment noch sein Feind bist. Und diese Liebe soll dir zeigen, dass du ein Freund Gottes werden kannst und dass Jesus absolut treu ist und dass Jesus absolut gut ist. Und dazu möchte ich von ganzem Herzen ermutigen, dass du sagst, hey, Jesus, ich handle nicht nach meinen Gefühlen, sondern ich handle nach deinem Wort und ich will Feinde zerstören mit deiner Liebe. Danke, Jesus, Herr, für dein Wort. Herr, es fordert uns so sehr heraus. Jesus, mich fordert so sehr heraus, das zu leben. Und Herr, du siehst jeden Einzelnen, uns fordert es enorm heraus. Aber Herr Jesus, wir wissen, das ist Wahrheit. Und wir bitten dich jetzt, hilf uns. Und ich will dich so mal einladen, jetzt an dem Platz, wo du bist, wenn deine Augen geschlossen sind, überleg mal, wer sind gerade deine Feinde, wo jetzt Groll hochkommt, wo du dich missverstanden fühlst, wo du dich missbraucht fühlst. Wer sind diese Menschen? Und jetzt schau sie mal mit den Augen von Jesus an. Jesus lässt die Sonne auch über ihn aufgehen. Und Jesus schenkt auch ihnen Gnade. Jesus schenkt auch ihnen Sonne und Regen, damit sie leben können. Auch ihnen möchte Jesus die Chance geben, dass sie seine Gnade und Liebe erleben. Wer sind deine Feinde? Und jetzt kannst du dir sagen, aber Jesus, ich möchte heute eine Entscheidung treffen. Ich möchte Liebe tun. Auch wenn ich es nicht spüre, auch wenn ich es nicht fühle. Ich möchte eine Entscheidung treffen und Jesus, ich möchte beten, dass auch Gefühle nachfolgen. Dass ich merke, Jesus, wie mein Herz verändert wird und auch das Herz von demjenigen, der der mir Böses angetan hat. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser Gott bist und dass du es uns vorgelebt hast und dass du uns die Kraft gibst, es auch zu leben.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folg uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.